Als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, wollte ich euch meinen Lieblingspsalm so ein bisschen nahe bringen. Und wie es manchmal so ist mit Gott, kam so in der Zeit der Exegese diese Frage von Gott an mich: Was tust du für Gottes Reich? Mich so ein bisschen überrascht, gedacht, es hat mich ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Mach doch eigentlich was für die Gemeinde und so, für andere Menschen, dachte ich auch. Und trotzdem ist es ja was, wenn es einen so trifft, ist es meistens was, wo man ein bisschen aufmerken muss. Da ist es meistens was, was Gott mir sagen will. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, da kann ich jetzt nicht einfach drüber hinweggehen und alle meine Punkte, alle meine Dienste, die ich so mache, aufzählen und damit ist die Frage beantwortet. Sondern Gott will mir damit irgendwas sagen. In diesen letzten 2,5 Jahren in der Corona-Zeit, da bin ich so ein bisschen müde geworden. Ja, so unruhig in mir. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mich so der Glaube richtig befriedigt. Ich wollte irgendwie mehr und wusste aber nicht wie. Und dann immer diese ganzen Abstandsregelungen, die ganzen kleinen Gottesdienste. Es war einfach eine mühsame Zeit für mein geistliches Leben. Auch eine Zeit, wo ich viel zu tun hatte. Wir haben ein Haus gekauft, wir sind viel am Wursteln. Und ich habe mich viel mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann kommt diese Frage: Was ist das eigentlich für Gottes Reich bauen? Kann man sich schon vorstellen, oder so als Christ? In der Gemeinde mitarbeiten, vielleicht sogar missionarisch tätig sein, was noch, evangelisieren, vielleicht aber auch der nervigen, nörgeligen Nachbarin die Einkäufe hochtragen, auch wenn man keine Lust hat. Treu sein im Kleinen und im Großen. Ob diese Frage wirklich das war, was Gott mich da gefragt hat, das werden wir am Ende nochmal rausfinden. Wir werden da nochmal zurückkommen. Jetzt steigen wir erstmal ein über einen Psalm, der die Beziehung von Gott mit seinen Menschen relativ deutlich klar macht. Psalm 85 ist gesetzt in einer Zeit, 536 vor Christus, sind die ersten Israeliten aus dem Exil zurückgekommen und haben angefangen, die Grundsteine des Tempels zu bauen und sind dann durch den Statthalter Rehum und den König von Persien relativ rasch davon abgehalten worden. Das fanden die nicht gut, dass die Israeliten an dem Tempel ihres Gottes bauen. Sie hatten Sorge davor, dass sie wieder mächtig werden. Und jetzt, wo der Psalm spielt, das ist dann 16 Jahre später ungefähr, 520, sind diese ganzen Arbeiten am Gottestempel zum Erliegen gekommen. Die Leute haben sich Haus und Hof besorgt, haben das bestellt, haben ihr Vieh gefüttert, haben die Felder bestellt, haben ihre Häuser verbessert, gebaut. Es war so ein reges Treiben um sich selbst herum und vielleicht noch die engste Familie. Und in dieser Situation sagt Gott, da müssen wir was ändern. Und er schickt den Propheten Haggai und sagt, das müsst ihr gar nicht alles lesen. Letztendlich sagt er, Leute, ihr kümmert euch nicht nur um euch. Wo bin ich in eurem Leben? Mein Haus liegt da brach und euers ist hübsch und dekoriert. Was ist mit meinem Haus? Ihr wundert euch, warum ihr euch abmüht und irgendwie klappt die Ernte nicht ganz. Sie reicht nicht ganz, um alle zu versorgen. Man müht sich und müht sich und müht sich immer mehr. Und es war einfach frustrierend. Ihnen ging es nicht gut in dieser Zeit, wo sie sich nur um sich selbst gedreht haben. Und Haggai wird geschickt zu sagen, Leute, aufgemerkt, hier läuft was schief. Dieser Psalm besteht aus zwei Teilen. Der erste ist das Gebet des Volkes Gottes. Der ist geschrieben von der Sippe Koras, das ist ein Tempelsänger gewesen. Und der zweite Teil ist die Antwort des Tempeldieners, ist die Antwort Gottes durch den Tempeldiener. Und wir fangen einfach gleich mal an, was die Menschen in dieser Zeit, wo Haggai gekommen ist und sie so ein bisschen aufgerüttelt hat, dann zu Gott gesagt haben. Und sie beginnen damit, Herr, du hast doch mit allem, was Gott schon mal für sie getan hat. Sie erinnern sich. Sie sind doch aus dem Exil schon zurückgeholt worden. Sie sind ja schon wieder in ihrem verheißenen Land. Sie sind aus Ägypten rausgeführt worden. Das hast du alles schon getan. Du hast unser Land schon einmal wieder in uns wieder neu gemacht. Du hast uns doch schon so viel geschenkt. Du hast uns bereits erlöst. Du hast uns bereits schon so viel Schuld vergeben, wo wir immer wieder von dir uns abgewandt haben. Das hast du schon alles getan. Du hast sogar schon deinen Zorn von uns abgewandt, der jetzt scheinbar wieder auf uns zu liegen scheint. Sie erinnern sich an diese guten Dinge, die Gott bereits getan hat und führen sich nochmal vor Augen, wie treu Gott schon mal war, auch wenn sie sich gerade nicht so danach fühlen. Auch wenn es gerade echt mühsam ist. Erinnern Sie sich daran, wie Gott schon mal treu war. Und Sie führen sich sozusagen die Treue Gottes wieder vor Augen. Wo hat denn Gott bereits in deinem Leben schon mal eingegriffen? Erinnerst du dich noch? Wo hat er dir deine Sorge genommen? Wo hat er dir geholfen? Wo hat er vielleicht Großes bewirkt? Weißt du es noch? Im nächsten Teil des Gebets zeigt sich der Zusammenhang zwischen der jetzigen richtig schlechten Situation und vielleicht der Zusammenhang zwischen dem aktuellen Lebensstil, Entschuldigung, und den Problemen, die sie jetzt haben. Also alles, was sie so getrieben haben, hatte irgendwie eine blöde Konsequenz. Und zwar, dass sie sich abmühen mussten und irgendwie hat es hinten und vorne nicht gereicht. In diesen nächsten drei, vier Versen sprechen die Ausleger davon, dass es von einem impliziten Sündenbekenntnis. Weil so ganz deutlich ausdrücken tun sie es nicht. Und wir können uns jetzt mal anschauen, so Schritt für Schritt, was die Leute da gebetet haben. Sie beginnen mit dem Wort, stelle uns wieder her, du Gott unseres Heils. Sie sprechen ihn an mit allen seinen Ehrentiteln und bitten ihn nochmal davon, von seinem Zorn abzulassen. Das Wort, stelle uns wieder her, oder diese Phrase, die heißt im Hebräischen auch übersetzt, führe uns zurück. Das ist doch der erste Schritt, oder? Wenn wir uns irgendwie von Gott abgewandt haben, er irgendwie fern in unserem Leben ist, wir uns nicht so richtig geistlich fühlen, wenn unser Herz alleine ist, dann ist das doch der erste Schritt. Führe uns wieder zurück zu dir und in deine Gegenwart. Hier wird die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt. Und damit das möglich ist, geht es nur, wenn der Zorn Gottes weggenommen wird. Das ist das nächste Gebet. Lass ab von deinem Zorn. Sie bitten ganz konkret darum. Der Zorn, weswegen du uns jetzt zürnst, weil wir uns nur um uns selbst gedreht haben, wir nur uns um unser Land gekümmert haben, um uns selber und nicht um dich. Diesen Zorn, den nimm doch weg. Und dieses Wort Zorn hier an dieser Stelle ist das Wort Käs und es hat ganz viele andere Bedeutungen auch noch. Provokation, Sorge, ja, auch Wut, aber auch Trauer. Gott trauert um diesen Zustand, dass Gott nicht seinem Volk nah sein kann, dass sie sich von ihm abgewendet haben. Und diese wiederhergestellte Gemeinschaft, um die sie bitten, die geht nur, wenn Gott seinen Zorn wegnimmt. Das nächste Gebet. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Auch hier das Wort neu beleben heißt sowas wie wiederherstellen, aber auch retten. Wir sind in unserem Alltag, in unserem Funktionsmodus, es ganz alle To-Do-Listen werden abgearbeitet, wir werkeln, wir hoffen, dass wir alles schaffen, wir müssen unsere Rechnungen bezahlen, unsere Steuern, wir kreisen uns um uns selbst und unseren Besitz. Aber unsere Seele, die sehnt sich nach der Begegnung mit Gott. Und in dieser Begegnung, steht auch in diesem Vers, willst du uns nicht wieder neu beleben, damit sich dein Volk an dir freuen kann. Daher kommt Freude. Durch den Gottesgeist in unserem Leben, in unserem Alltag, wenn er das durchdringt, daraus kommt wahre Freude. Und so kommt die letzte Bitte, die so von, wenn man sich diese vier Verse anschaut, dann steigert sich die Bitte. Es wird immer mehr, sie verlangen immer mehr. Sie werden immer ein bisschen mutiger. Und hier bitten sie darum, die Gnade Gottes schauen zu dürfen. Dieses Wort Chesed wird auch mit liebevoller Güte übersetzt. Zwei Übersetzungen sagen auch unfehlbare Liebe. Gehört auch ein bisschen zusammen, oder? Diese unverdiente Gnade Gottes, die kommt aus seiner Liebe zu uns. Aus dieser unfehlbaren Liebe zu uns. Und hier in diesem Vers bitten sie um eine große Sache, um die Versöhnung mit dem Gott ihres Heils. Weil hier finden sie Heil in der Versöhnung. Und es wird hier deutlich, dass sie mit dieser ultimativen Bitte nach Versöhnung sich ja immer weiter irgendwie an Gott angenähert haben mit diesen Bitten. Sie werden sehr konkret. Sie bitten um die Heilsmächte Gottes in ihrem Leben. Und das sind keine kleinen Sachen. Wann hast du zuletzt so explizit um etwas gebeten? Wann hast du zuletzt gebetet, ohne Floskeln zu verwenden? Wann hast du zuletzt Gott dein Herz ausgeschüttet? Und nicht nur gesagt, Gott, hilf mir, sondern in diesem Moment, in dieser Sache, will ich deine Hilfe, brauche ich dich? Brauche ich deine Vergebung in dieser genauen Sache? Und das genau brauche ich von dir. Ich bitte dich. Genau um diese Sache. Diese Gebete, die wir in Gottes Gegenwart bewegen, die haben ganz große Macht. Verändernde Macht. Und das Tolle an diesem Psalm ist, dass die Antwort sofort kommt. Dieser Tempeldiener, der macht sich erstmal bereit. Er sagt, ich möchte hören, was Gott zu sagen hat. Und der Herr wird reden. Er ist ganz selbstbewusst. Er weiß genau, Gott wird mir antworten jetzt. Gott wird dem Volk antworten. Was sind die Zusagen Gottes? Frieden. Er fängt schon an mit einer relativ großen Sache. Ich will Frieden zusagen meinem Volk. Und wir werden das jetzt sehen in dieser Antwort Gottes. Er wird sich immer wieder zurückbesinnen auf die Bitten der Israeliten. Hier zum Beispiel bezieht er sich auf den Vers 2, wo sie sich nach Gnade und Frieden gesehnt haben in ihrem Land. In einer Übersetzung nennt im Vers 2 das Volk Israel auch Gefangene Jakobs. Sie bitten, Gott sagt, ich gebe euch Frieden, so wie ihr es gebeten habt. Frieden von den Statthaltern, den Samaritern, persischen Königen. Frieden, um nicht wieder in die Selbstverwirklichung zurückzugehen, in die Unruhe der Seele. Frieden mit mir. Vers 10 sagt er, meine Rettung ist euch nahe. Rettung vor Armut, vor Sorgen, vor Ausweglosigkeit der Situation. Rettung vor einem Leben ohne Gottes Gegenwart. Und hier bezieht er sich auf Vers 8. Lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil, deine Rettung. In diesem Satz steht auch noch, die Herrlichkeit wird in unserem Land wohnen. Das ist nur so ein Nebensatz. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, das geht nur, der kommt wieder, er verspricht, dass die Herrlichkeit Gottes in das Land zurückkehrt. Herrlichkeit Gottes geht nur in der Gegenwart Gottes. Die sind nicht getrennt. Gott selbst kommt hier zu seinem Volk in das Land zurück. In dem Fall war immer der Tempel der Ort, wo Gott kommt, der Tempel der Gegenwart Gottes. Und deswegen war das auch ihr Auftrag, den zu bauen. Und es hört nicht auf mit den Zusagen Gottes. Ihr denkt jetzt, es war jetzt schon viel. Jetzt geht es erst richtig los. Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede. Gibt es größere Worte als diese? Das sind die Art und Weise, wie das hier geschrieben ist, sind Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede sind personifiziert. Das ist ein Stilmittel. Sie begegnen einander, sie küssen einander. Kommen wir später nochmal dazu, was meine Interpretation ist von dem, was es bedeutet. Aber lasst uns mal diese Worte anschauen. Wahrheit. Großes Wort. Für manche ist es eher bedrohlich. Für die meisten ist es, bringt es ein bisschen Frieden. Das Wort Emet bedeutet ja wahr, richtig, aber es bedeutet auch Stabilität, Verlässlichkeit, Sicherheit und spannenderweise auch Treue. Die Wortwurzel von Wahrheit ist unterstützen und nähern. Es ist ein aktives Wort auch. Von der Gnade haben wir ja schon gesprochen, die rechnet unsere Schuld nicht an. Die Gnade ist die Versöhnung mit Gott. Nur durch die ist die möglich. Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit Gottes. Das Wort Zedek sagt genau das, recht gerechtfertigt oder gerecht, aber auch gerecht gemacht, bereits geschehen. Diese Gerechtigkeit, da habe ich in den Auslegungen viel gefunden, da wird gesagt, dass die Gerechtigkeit in den Psalmen oft mit Gottes Treue assoziiert ist, mit uns. Und Gottes Treue ist ja das, was auch Gott in seinem Bund uns verspricht. Ich verspreche euch, treu zu sein. Ich verspreche euch, gnädig zu sein. Die Leute, die sich gut auskennen, die wissen, dass in 5. Mose das ein Versprechen, das Bundesversprechen ist. Von Gott an uns Menschen, an uns, an sein Volk. Seine Gerechtigkeit ist in Jesu Tod am Kreuz in die Tat umgesetzt worden. Gott war unsere Schuld nicht egal und auch die von den Israeliten nicht. Er hat sie nicht auf die leichte Schulter genommen. Aber in seiner Treue zu uns bringt er das ultimative Opfer und stellt damit seine Gerechtigkeit wieder her. Denn diese Nähe zu uns, die ist nur möglich durch die Versöhnung. Warum jetzt, dann haben wir noch ein Wort, Friede, das hätte ich euch fast unterschlagen. Das Wort Shalom, das wird ja auch übersetzt mit, es ist keine Abwesenheit von Krieg oder Streit, das wäre zu wenig. Gottes Friede ist die Fülle Gottes. Absolutes, vollständiges Wohlbefinden unserer Person. Auch eine wahnsinnige Zusage, die Gott hier für uns hat. Und warum jetzt diese Lyrik? Warum steht da, die sind einander begegnet und haben sich geküsst? Für jemanden wie mich, der so lyrische Sachen, die gehen mir direkt ins Herz. Die sind für mich wie Balsam für die Seele. Ich kann damit so ein bisschen begreifen ungefähr, wie Gott ist und sogar fühlen. Für andere ist es eher irritierend. Und lasst mich doch euch sagen, ich denke, dass er hier sagen will, dass ich vereine diese ganzen Eigenschaften, diese großen Worte in meiner Person. Diese Eigenschaften sind die Kräfte des Universums, nach denen wir uns sehnen, und sie sind in mir vereint und arbeiten in mir zusammen für euch. Und auch wenn sie überwältigend groß sind und ungreifbar für uns sind, dann hält er sie in seiner Gegenwart für uns bereit. All das hält er in seiner Gegenwart für uns bereit. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Ich kann es nur spüren hier drin. Und Gott will, dass die begreifbar sind für uns, dass die anfassbar sind für uns. Und vor allem dann, wenn wir sie am verzweifelsten brauchen. Stellt euch vor, nach dem x-ten Mal gehen wir zu Gott mit dem gleichen Problem, mit der gleichen Sünde, mit dem gleichen Mist, mit der gleichen Sorge. So wie die Israeliten. Ist ja nicht das erste Mal, dass sie gesagt haben, Gott ist mir egal, ich mache mein Ding. Ist ja auch nicht so, dass wir da anders wären. Und was ist Gottes Antwort? Ich halte die Himmelsmächte für euch bereit, wenn ihr wieder zu mir zurückkommt. Ich halte das alles in überfließender Menge für euch bereit. Alles, wonach sich deine Seele sehnt. Alles, was deine Seele braucht. Und es ist immer noch nicht vorbei. Der Herr tut Gutes. Oder gibt uns das Gute. Hier wird auch wieder auf Vers 2 zurückverwiesen, wo sie über die Zeiten sprechen, wo es ihnen nicht gut ging, wo das Land voller Krieg war. Und hier ist die Parallelstelle auch sehr beeindruckend. Da steht in Josua 23, Vers 14, ich lese mal kurz vor. Und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt. So sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Das ist auch das, finde ich, was dieser Psalm so macht. Jede einzelne Bitte, jedes einzelne Wort, das die Israeliten vor Gott gebracht haben, hat er beantwortet. Mit viel mehr, als sie wahrscheinlich erwartet haben, als wir erwartet haben. Und zu guter Letzt, Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Gottes Gerechtigkeit, haben wir ja schon gehört, ist ein ganz wichtiger Teil von der Beziehung zwischen Gott und uns. Und er zeigt da so ein bisschen auf die Zukunft, wie das wird, wenn wir weiter mit ihm gehen, wenn wir ihn weiter nicht ignorieren, sondern ihn in die Mitte von unserem Leben stellen. Wie ein Leben in der Gegenwart Gottes aussieht, dass seine Gerechtigkeit vor uns hergeht und den Weg bereitet für uns. Und ich will nochmal wiederholen, Gott hat hier in diesem Psalm Vers für Vers auf das Gebet seines Volkes geantwortet. Er ermutigt uns hier, ganz konkret zu werden in unserem Gebet. Er nimmt deine und meine Bitten ganz ernst. Welches Gebet in deinem Herzen hast du dich noch nicht getraut auszusprechen? Welches Gebet wartet noch darauf, in Gottes Gegenwart bewegt zu werden? Wir haben einen Gott, der auf unsere erneute Untreue mit der ganzen Treue seines Wesens und den Geschenken der Herrlichkeit aufwartet und antwortet, wenn wir nach ihm suchen, wenn wir wieder zu ihm umkehren. Es ist fast so, als würde er sagen, auf dich habe ich gewartet. Ich habe gewartet, dass du wieder zu mir zurückkommst. Und um auf diese Frage vom Anfang zurückzukommen, ich glaube, ich habe da mich sehr identifiziert mit diesen Israeliten. Gedacht, oh, die haben irgendwie nicht am Reich Gottes gebaut. Vielleicht will das Gott auch mich fragen. Aber wisst ihr, ich glaube, dass Gott mich was anderes fragt. Ist die Beziehung zwischen dir und mir, ist die okay? Ist die in Ordnung? Hat meine Gegenwart Platz in deinem Leben, in deinem ganzen wichtigen Alltagsdingen, den ganzen Beziehungen, den ganzen Stress, den ganzen Arbeitspflichten, den ganzen Gemeindepflichten? Habe ich da Platz? Sind wir in Ordnung? Weil diese Frage vom Anfang ist eine menschliche Frage. Was tust du alles so fürs Reich Gottes? Das ist das, was mein Herz initial so ein bisschen interpretiert hat vom ersten Lesen. Und ich glaube aber, dass das ist das, was Gott mich fragt. Das ist das, was ihm wichtig ist. Wie stehen wir? Sind wir okay? Hast du Platz in deinem Leben für diese unglaubliche Fülle, die ich für dich bereithalte? Denn dort, in der Gegenwart Gottes, so sagt er es uns, ist alles, was meine Seele braucht. Und ich ermutige euch jetzt, dass ihr die Augen mal schließt und euch überlegt, ja Gott, stellt euch diese Frage. Ist die Beziehung zwischen dir und mir, ist die okay? Wo ist mein Platz in deinem Herzen? Und wenn du dich jetzt schlecht fühlst, fühl dich nicht schlecht, so wie ich mich ein bisschen schlecht gefühlt habe. Sondern mach Platz. Wende dich ihm wieder zu. Nichts in diesem Psalm redet über ich verurteile dich. Wenn du das nächste Mal kommst, dann. Nein. Er wartet auf dich und auf mich. Dass wir zurückkommen zu ihm, dass er alles, was er für uns bereithält, für uns geben kann. Und wir haben jetzt nach dieser Predigt ein bisschen Zeit für den Lobpreis, für die Stille, fürs Gebet. Und die Doro gebeten, sich dann auch hier vorne hinzustellen ans Kreuz. Wenn jemand Gebet braucht, dann kann er das ganz anonym auch einfach mit der Doro besprechen. Und ihr könnt beten während dieser Zeit. Da lade ich euch ein zu. Und ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, danke, dass du in unserem Leben bist. Danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass du den Weg zu Gott freigemacht hast. Danke, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Und Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir den Platz in meinem Leben nicht gebe. Wo ich unruhig und arbeitsam werde und nicht das tue, was meine Seele eigentlich braucht. Zu dir zurückgehen. Und von dir empfangen. Danke, Herr, dass du unglaubliche Dinge für uns bereithältst, wenn wir zu dir kommen und danach bitten. Danke, Herr, dass du sie freiwillig gibst, dass du sie liebevoll gibst, dass du dich freust und dass du auf uns wartest. Danke, Herr, für diese Liebe, die du für uns hast. Danke, dass du jeden Einzelnen hier anschaust. Und nichts siehst als einen Menschen, mit dem du Gemeinschaft haben willst. Danke für deine Gnade. Danke für deine Größe. Amen.